Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not grüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Erzbischof John Onayekan von Abuja gilt als einer der wichtigsten Bischöfe Afrikas. Er leitet die Diözese, zu der die Hauptstadt des bevölkerungsreichsten afrikanischen Staates gehört. Und mehr noch, ist Nigeria weltweit das Land mit den meisten geistlichen Berufungen überhaupt. Ende Mai war er zu Gast bei einem Begegnungswochenende von Kirche in Not im niederrheinischen Dingden, zu dem auch ein alter Bekannter geladen war, der nigerianische Prälat Professor Obiora Ike. 50 Jahre Nigeria, wo bleibt die Einheit, war eines der Themen dort. Die Moderation hatte Berthold Pelster.
Erzbischof Onayekan, Sie haben Nigeria, das Land Nigeria, einmal bezeichnet als eine Nation der Superlative. Wie haben Sie das gemeint?
Als erstes möchte ich mich bedanken und sagen, wie sehr ich mich freue, dass ich hier bin und auch besonders der Kirche in Not danken. Es ist eine Ehre, dass ich hier sein darf.
With the wonderful work that Church in Need is doing. Come to the question you have to ask. You're asking me if I understood you correctly. How come?
Sie haben mich gefragt, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, warum Nigerien ein Land der Superlative ist. Das kann ich nicht wirklich beantworten, aber es hat sehr viele Umfragen gegeben. Und die Umfragen sagen, dass Nigerien das allerreligiöseste Land der Welt ist, das allerglücklichste Land der Welt und manchmal auch das korrupteste Land der Welt.
Somehow, whatever we do in Nigeria,
ich denke, eines, was man sagen muss über Nigerien, ist, dass die Menschen das, was sie tun, von ganzem Herzen tun, voller Eifer, voller ihre ganze Energie hineinstecken. Und deshalb ist das Land am Aufbau immer noch. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber es geht immer weiter.
To be realized as we think we can do.
Herr Prälat Ike, der Norden unterscheidet sich in bestimmter Weise sehr deutlich vom Süden.
Es stimmt, weil wo die Missionare tätig waren im südlichen Teil Nigerias, haben die auch Missionsschulen gegründet, Krankenhäuser hergestellt, verschiedensten Aktionen im Sinne von sozialen Einrichtungen. Das könnten sie nicht in dem Norden machen, weil der Norden war unter Protektorat des Englischen und die Kalifat der islamischen Herrschaft dort. Aber im Süden waren so viele Chiefs, so viele Dörfer, so viele Machenschaften, dass die Missionare dort auch freie Tätigkeiten waren. Fazit, viele Menschen gingen zur Schule im südlichen Teil Nigerias, Elementar, Sekundar, Universitäten. Und nicht so viele Menschen durften zur Schule in dem nördlichen Teil von Nigerias gehen. Von Schule meine ich westliche orientierte Schule. Denn im Norden gingen sie auch zur Schule, aber sogenannte Koranschulen. In einer modernen Zeit ist Koranschule nicht mehr konkurrenzfähig. In einer modernen Zeit fragt man nicht nach dem Koran, man fragt nach Arithmetik, nach Englisch, nach Französisch, nach mechanischen Studien, nach Geografie und Physik. Und da haben dann so viele Menschen, die aus dem Süden, die dann etabliert waren und dann die Ausbildungen fertig hatten, sie sind diejenigen, die man eingestellt hat als Beamten in Büros. Die sind die Chauffeur, die sind die Minister und sonstige Sachen. Und wo Politik dann irgendwann mal kam, begann dann die Spannungen zu führen. Sogar, dass man jetzt sagt, bewerbe euch für eine mögliche Position in die, sei es Regierung oder was. Und die in massenhafte Nummern sich bewerben, sind die aus den südlichen Teilen, aus Yoruba-Land, aus Ibo-Land, aus Igala-Land, zum Teil auch noch aus dem anderen Benue-Land und so weiter. Das ist ein großes Problem heutzutage, weil es gibt eine Kluft, eine riesige Kluft zwischen den ausgebildeten überwiegend ausgebildeten, westlich ausgebildeten in dem südlichen Teil. Und die Almajiris in dem Norden, junge Leute, massenhaft, die keine Schule besuchen und oft das missbraucht werden in den modernen Zeiten für politische Machenschaften, Randaliererei, Steine werfen und dies und das und keine Schule. Wenn die Schule gibt der Mensch Möglichkeit zu einer gewissen Zivilisation, zu einer gewissen Kenntnisse, zu einer gewissen fachlichen Orientierung, zu einer gewissen Ausbildung. Und das haben die Leute im Norden nicht bekommen. Und das gibt eine Gefälle, nicht nur auf schulische, aber auch noch auf Reichtumsebene und sonstige.
Herr Erzbischof von Nayekan, Sie möchten noch was ergänzen?
Postscriptum. The first is the Islamic Caliphate.
Also dieses Kalifat islamischer Prägung im Norden bestand schon seit etwa 100 Jahren vor die englische Kolonialmacht erschien. Und die Folge davon war, dass der schwarze Imperialismus und der weiße Imperialismus Abkommen trafen und gewisse Modi einführten, wie sie die Untertanen benutzten und auch ausnützten und regierten. Der Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden, das war ganz deutlich, dass die Briten eben einer der Hauptargumente war, sie würden sich nicht einmischen in die Religion. Und nicht nur nicht einmischen, sondern sie würden dafür sorgen, dass in diesen islamisch geprägten Kalifaten auch keine christlichen Prediger kommen würden, also keine christlichen Missionierung. Da waren die Briten einverstanden, das war eine der Bedingungen der Abmachungen zwischen den britischen Kolonialherren, dem britischen Imperium und diesem Kalifat, den Kalifaten im Norden. Als dann die Unabhängigkeit Nigeriens geschah und auf einmal jetzt keine britische Kolonialmacht mehr da war, gab es jetzt die Möglichkeit, dass christliche Missionare aus Südnigerien nach Norden gingen, um dort zu predigen. Aber bis zum heutigen Tag gibt es gewisse Herrscher im Norden, die es absolut nicht verstehen oder einsehen wollen, dass man jetzt nach Norden kommt und dort das Christentum predigt, wenn ja noch nicht einmal die Kolonialmacht England damals darauf bestanden hätte.
Herr Prälat Ike, wie kam es denn überhaupt zu der politischen Unabhängigkeit Nigerias?
Wenn jemand zur Schule geht, dann lernt er etwas. Wenn man etwas gelernt hat, dann ist er etwas. Wenn man etwas geworden ist, dann kämpft man für Rechte. Dadurch, dass die Leute ausgebildet wurden, haben sie auch gelernt über Menschenrechte, über Selbstregieren und über die normale Theorien der Weltwelt, über politische Theorien sonstiger Arten, über Demokratie. Und unsere Kinder, die damals ausgebildet sind in den 30er, 40er Jahren, die kamen dann zurück, einige von USA, Awolowo, Nnamdi Azikiwe, Mbono Ojike, Joseph Tarka und so, viele Namen, die kamen zurück und begannen die Frage an den Engländer zu stellen. Sie sagen, alle Menschen sind gleich. Sie sagen, der Mensch hat das Recht, sich selbst zu regieren. Was haben wir hier? Sie haben auch gesehen, was die Kolonie bedeutete, dass Kolonie eigentlich ein Raub ist. Man räubt einem Menschen sein Selbstbestimmungsrecht. Man räubt einem Menschen seine Ressourcen. Man macht einem Menschen einen Untertan auf eigenem Boden. Es ist ein neuer Name der Sklaverei. Und die Engländer haben mit dieser, man könnte sagen, dieser Kontradiktion, dieser Widerspruch zu leben. Da haben sie gesagt, gut, dann geben wir euch ein Stück Freiheit und ein Stück Freiheit, bis dann die Unabhängigkeit gekommen ist. Eigentlich zwischen 1948, am Ende des Zweiten Weltkrieges, 1945, war Europa kaputt. Und dadurch war Europa, Deutschland, Frankreich, die waren müde. Und das sind die Kolonialherren überhaupt. Im 1884 hat man unter den Kolonialherren europäische Mächte, Spanien, Portugal und so weiter, Afrika aufgeteilt. Aber aufgrund der schwerwiegenden Katastrophe des Zweiten Weltkrieges konnte Europa zunächst einmal sich selbst retten. Und sagen, wir konzentrieren uns zunächst einmal mit uns selbst. Und die Kolonien, die sollen wirklich unabhängig werden. Meine Theorie ist, keine Zweite Weltkrieg, Kolonie ginge weiter. Also der Zweite Weltkrieg war ein Segen für Afrika. Und irgendwie ist das die historische Fazit, unsere Logik, wie man das sieht. Denn es gab keinen Grund, warum jemand They are freiwillig Gold und Silber, Rohstoffe, alles von einem anderen Land einfach freigenommen hätte. Warum muss er das freigeben? Deutsch-Südwestafrika, so hat man das genannt, französische Afrika, englische koloniale Afrika. Es war einfach Eigentum im Ausland. Aber Zweiter Weltkrieg hat die Leute so kaputt gemacht, die Knochen gebrochen, dass man gesagt hat, hör mal, wir müssen uns selbst retten. Und damit 1958 Ghana Unabhängigkeit und die anderen Reste, 1960 Nigeria und die Streben unserer Menschen, die Ausgebildeten, das war, man nennt sie die politische Führungskräfte der damaligen Zeit, das war ein Front, was die europäischen Mächte eigentlich auch keine Chance gegeben hat, das war eine Volksbewegung. In manchen Fällen gab es Krieg, wie in Zimbabwe in den 70er Jahren. In Nigeria gab es keinen Krieg. Man hat gesagt, einfach nimm eure Abhängigkeit. Man sagt sogar, Nigeria wurde Unabhängigkeit frei angeboten. Nimm es, bitte, geh, ihr seid jetzt unabhängig. Und das ist ein großer Segen, weil damit und dadurch, dass die afrikanischen Nationen unabhängig geworden sind, dadurch haben sie Verantwortung übernommen und auch das Christentum, auch in sonstigen Bereichen, die Wirtschaft, die Technologie und einen Beitrag zu leisten zu der menschlichen Familie. Denn das ist eine heutzutage, wenn man von Globalisierung spricht, das ist eine heutzutage notwendige und relevante Beitrag. Jede Gruppe, jeder Mensch, jedes Volk soll von sich aus etwas zur Kultur der Menschheit beitragen, zur Politik, zur Wirtschaft, zum Wohl aller Menschen.
Herr Erzbischof Onayekan, Nigeria ist ja ein buntes Gemisch von vielen Volksgruppen. Ich glaube, es gibt über 400 Sprachen, die in Nigeria gesprochen werden. Was hält denn diese Menschen alle zusammen? Was ist denn die Idee der Nation Nigeria? So die gemeinsame Idee, die dieses Land zusammenhalten kann.
Als Nigerianer sagen wir immer, wir haben uns ja nicht selber formiert. Die Briten haben uns 60 Jahre lang regiert in diesen Grenzen, die sie gezogen haben, wo viele verschiedene Sprachen und Völker waren. Und als das dann aufhörte, haben wir uns immer noch zusammen befunden und haben beschlossen, wir bleiben jetzt zusammen. Aber das hat auch zu Spannungen geführt und zu Problemen. Aber wir haben also an diesen Problemen gearbeitet, 50 Jahre lang. Wir sind damit sehr gut fertig geworden und wir bleiben immer noch zusammen.
The Nigerians that are 50 years and under are practically the vast majority of Nigerians. They know nothing else but this Nigeria. In fact, I myself too.
Nigerien besteht jetzt seit 50 Jahren und die Menschen, die heute 50 und darunter sind, das ist der größte Teil der Nigerianer von heute, die kennen kein anderes Land als dieses Nigerien. Und dieses Nigerien besteht aus Gegensätzen. Es gibt Völkergruppen wie Yoruba oder Ibus oder Hausa. Du bist arm, ich bin reich, du hast Macht, du hast keine, der andere hat keine. Viele Dinge in unserem Land könnte man besser haben, aber ich bin Nigerianer und ich will kein aus dem Kongo sein.
You are well off, you are poor, you have power, you are completely powerless, and all these identities crisscross, they crisscross.
Nun gab es aber in diesen 50 Jahren manchmal Spannungen, die so stark angewachsen sind, dass sie das Land fast auseinandergerissen hätten. Herr Prälat Ike, Sie sind selbst Opfer einer solchen Spannung. Sie sind aufgewachsen im Norden Nigerias und sind aber von dort vertrieben worden im sogenannten Biafra-Krieg. Und viele hier im Saal werden sich an diesen Biafra-Krieg und an die Bilder, die wir damals im Fernsehen gesehen haben, noch gut erinnern können. Es gab einen Bürgerkrieg, bei dem, ich glaube, mehr als 1 Million Menschen durch direkte Gewalteinwirkung zu Tode gekommen sind oder durch eine Hungersnot. Und die hungernden Kinder haben wir damals im Fernsehen gesehen. Wie war das?
Eine Geschichte, was man nicht mit Worten beschreiben kann. Weil die echten Erfahrungen des Alltags sind nicht beschreibbar. Man erlebt es nur. Zwei Dinge möchte ich sagen. Und einmal in Anknüpfung von dem, was der Erzbischof John Onayeko sagen wollte. Was ist der Inhalt der Nation Nigeria? Was ist die Idee des Staates Nigeria? Was ist die Identität des Nigerianers? Wenn man diese Frage an einem Amerikaner stellt, das ist so selbstverständlich. Amerika ist nach Gott Amerika. I am American. Punkt. The American people, the American nation, the American dream. Wenn man diese Frage an den Franzosen stellt, weiß man, was französischer Nationalismus herstellt. Okay, wenn man nicht Französisch sprechen kann, dann ist er noch nicht ein Deutsch. Ah, das sind nicht Menschen, die sind barbarisch, die sprechen Deutsch. Aber Französisch, das ist die Sprache. Die Engländer haben auch eine, also England musste man nicht Englisch sprechen, aber man muss Steuer zahlen. Okay, der alte römische Reich hat auch ihre Identität. So, was ist die Identität des Nigerianers? Denn das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Auf diese Frage arbeiten wir immer noch hin. Weil die Antwort ist nicht so selbstverständlich. Aber eines weiß man. Du landest auf dem Flughafen in Murtala Mohammed Airport in Ikeja, steht eine riesige Billboard. This is Nigeria. Love it or leave it. Und das mag schon. Und this is Nigeria heißt, alles ist informell. Man kommt immer durch. Wer nicht zu sagen, ist selbst schuld. Das ist eine Identität in Nigeria. Willkür? Nein. Überlebensfähigkeit? Ja. Da ist ein Ort, Landung, die Leute lachen. Welcome, welcome, good morning, how are you? Hast du gegessen? Nein, er gibt ja kein Essen, aber ist interessiert. You know? Und dann nachdem, can you pay me for giving you food? Something, sir. You know, und da beginnt schon. So, was ist diese nigerianische Inhalt und Identität? Unsere Leute arbeiten daran und ich denke, dass in genauerer Zeit man höchstwahrscheinlich sehen wird, die Identität des nigerianischen Menschen ist die Identität des afrikanischen Menschen. I am black and proud. Das muss so weit kommen. I am somebody. I can laugh. And without God, I can do nothing. So, die Identität des nigerianischen Menschen ist Religiosität, ist Leben. Leben feiern, Leben anfreunden, Leben ermutigen, das Leben. Jedes Gebet bei uns ist Leben. Was ist Identität des nigerianischen Menschen? Respekt für die Schöpfung, für die Senioren, für die Ältesten und Kinder gebären. 10 Kinder kriegt man eine Kuh geschlachtet. 20 Kinder Königin. So, je mehr Kinder, umso besser. Das ist die Identität des nigerianischen Menschen. Wir müssen daran noch Spezifikum hereinbringen. Aber das sind ein paar Sachen. Und noch das letzte Identität des nigerianischen Menschen. Er ist Nigerianer. Er spricht Englisch. Er spricht Deutsch. Er spricht Igbo. Er spricht Hausa. Er spricht Fulani. Er spricht und so weiter. Also eine Enzyklopädie irgendwie in einem Mensch. Eine multikulturelle Persönlichkeit in einer Person. Das ist Identität des Nigerianers. Es gibt keinen Nigerianer, der nicht 3 Sprachen spricht, den ich kenne. Aber nun zu der anderen Frage, weil das ist sehr, sehr wichtig. Meine Erfahrung, ich bin geboren in dem muslimischen Kalifat im Norden, in Guzo, Sokoto-Kalifat. In Sokoto lebte der Herrscher, dieser nigerianische nordische Kalifat. Und dort kam ich zur Welt in 1956. Christliche Familie, Minderheit. Die erste Sprachen, die ich gelernt habe, waren nicht Igbo, sondern Hausa und Arabik. Der mich ausgebildet hat, hat mir Arabik beigebracht. Koran musste ich lernen und lesen. Da war kein Kindergarten damals. Mein Kindergarten war ein Baobab-Baum, wo wir sitzen und mit Slates schreiben können. Alhamdulillah, Wurmi Aramina und so weiter. Die ganze islamische Gebete, Gespräche, gebetet. Die ganze schulische Ausbildung war im islamischen Norden, in Gombe, in Kano und so weiter, bis der Krieg dann begann, wo ich gefragt habe, bin ich ein Südmensch? Ich habe gedacht, ich gehöre hier. So sind wir dann als Flüchtlinge in Biafra, eine lange Geschichte.
Aber und was war denn der Grund für diesen Krieg? Warum ist dieser Krieg ausgebrochen?
Marktkampf, Gerechtigkeitsfragen. Sobald 2 Kinder kämpfen, stellt man die Frage, warum kämpft ihr? Er hat mich, er hat mich. Die kämpfen um etwas. Es geht um Ressourcen, es geht um Position, es geht um wer bekommt was. Und das ist nicht das Volk. Das sind ein paar Eliten, die diesen Machtkampf üben. Und wenn die Eliten verlieren, nehmen sie das ganze Volk in einem Krieg. Es sollte kein Krieg in Biafra geben. Es war nicht notwendig, einen Krieg zu machen. Aber das war der Stur dieser Politiker. Mein Volk, und das Volk war gar nicht gefragt. Einmal war zunächst einmal ein Militärputsch, aber ein echter Militärputsch. Wenn man sagt, ein Militärputsch kann gerechtfertigt sein, das war ein Militärputsch von Nsogo, was notwendig war. Weil die Korruption war etabliert. Bei jedem Vertrag 10% geht in die Tasche von den Leuten. Und so war all diese ganzen Machenschaften, Korruption war schon damals. Und Nsogo und Co., die waren junge Leute, die irgendwie fasziniert waren vom Geist des Sozialismus. Aber wenn sie auch gelungen hätten, hätten sie uns auch verführt, weil Sozialismus ist nicht himmelreich. So, das war der Hintergrund, ein Putsch, was nicht gelungen ist. Und damit blieben die Militärs für über 30 Jahre an der Macht in Nigeria. Und Grund des Krieges, die menschliche Schwäche. Kain und Abel, Adam, warum hast du der Frucht gegessen? Frag mal Eva, du hast mir doch Eva gegeben. Eva, warum hast du Frucht gegessen? Frag mal doch der Teufel. Also der Mensch lebt in irgendwie eine sündhafte Situation, wo er nicht das ist, was Gott von ihm erwartet. Gottähnlich, tugendhaft, standhaft, solide. Der Mensch sagt ja und meint nein, sagt nein und tut ja.
Herr Erzbischof Onaye Khan, von den 50 Jahren Unabhängigkeit Nigerias waren ungefähr 40 Jahre geprägt von diesem Biafra-Krieg, geprägt von Militärputschen, von Militärregierungen. Es gab nur ganz kurze Phasen der Demokratie. Seit 1999 hat Nigeria einen demokratisch gewählten Präsidenten, ein demokratisch gewähltes Parlament. Funktioniert Demokratie jetzt seit ungefähr 10 Jahren in Nigeria?
Yes. Ich möchte noch etwas sagen zu diesem Biafra-Krieg. Ja, er ist jetzt 30 Jahre her. Aber ich denke, dass wir immer noch beeinflusst sind in unserem Gedanken und in unserem Selbstverständnis von diesem Biafra-Krieg. Und ich denke sogar, dass die Erfahrungen und die Erlebnisse des Biafra-Krieges dazu geführt haben, dass wir zusammenbleiben. Denn wenn wir dann wieder Schwierigkeiten haben, erinnern wir uns daran, wie schwer die Trennung sein konnte. Es ist ähnlich wie bei siamesischen Zwillingen. Wenn man sie mit Gewalt zertrennt, sterben beide.
As for our democratic history, one of the tragedies of Nigeria.
Also ein großes Problem in Nigerien und nicht nur Nigerien, in ganz Afrika, ist, dass die herrschende Klasse es nicht wirklich verstanden hat, dem Afrikaner eine moderne Demokratie nahezubringen. Entweder sind es Militärregimes, so wie in Nigerien, eine nach der anderen, oder es sind Einparteienstaaten mit einem Führer an der Spitze, Mobutu oder auch in Tansanien. Es ist scheinbar nicht gelungen bisher, ein wirklich modernes demokratisches System in Afrika wirklich durchzusetzen.
The African people have not really been given the opportunity to develop a modern form of democratic culture. And even after the 1990s, when the famous international community decides that everybody must go democratic.
Wir haben zwar Wahlen, aber meistens werden die Wahlen vom regierenden Präsidenten gewonnen. Wir haben kaum Ausnahmen zu diesem. Jetzt gerade waren wieder Wahlen, wo der regierende Präsident sagte, ja, warum soll ich ihn nicht gewinnen? Ich bin ja schon 19 Jahre an der Macht.
Not in my country. Our elections have not been valid. We have only a few exceptional
eine der wenigen Ausnahmefälle ist Ghana, wo der Präsident die Wahl verloren hat, zweimal hintereinander. Aber ich denke, ganz langsam arbeiten wir darauf hin. Obwohl wir jetzt 50 Jahre eine Nation sind, ein Land sind, können wir nicht sagen, dass wir 50 Jahre lang eine richtige Demokratie haben. Aber es wird besser.
Herr Prälat Ike, Sie sind nun Professor auch für christliche Gesellschaftslehre. Was würden Sie denn empfehlen einem Land wie Nigeria? Was müsste geschehen, damit die Menschen Demokratie lernen? Und kann vielleicht auch die Kirche dabei mithelfen?
Die erste Frage ist, was ist Demokratie? Und wer hat Demokratie? Sagen wir, wenn es eine ideale Demokratie gibt, wer besitzt das? Das ist die erste Frage. Und gerade hier haben wir gesehen, dass Demokratie keine Absolutheit ist. Einmal. Zweitens, dass die demokratische Form in den USA nicht die demokratische Form in Deutschland ist. Oder in England oder sonst wo, wo Königreiche und solche Sachen existieren. Man hat Afrika keine Chance gegeben, ihre eigene Art der Demokratie zu entwickeln. Und das ist das größte Problem. Man hat uns eine Palette einfach angeboten, das ist Demokratie, geh mal und praktiziere es. Es kann nicht funktionieren. Einmal, in Afrika haben wir Palaver. Man redet. Die Ältesten haben wichtige Worte aufgrund der Weisheit. Sie geben Beitrag, nicht wegen Portemonnaie und Geld, weil heutzutage ist Demokratie, wer mehr Geld hat, wer mehr Werbung hat, wer die Leute manipulieren kann am Fernsehen, regiert. So, wir haben gesehen, und eigentlich aufgrund auch der katholischen Soziallehre haben wir gesehen, Demokratie hat Grundformen und Prinzipien. Einmal Partizipation. Und Partizipation ist nicht am Tag der Wahl, sondern langfristig vorher. Dass das Volk die Chance hat, ihren Beitrag, ihre Meinung auszusprechen. So, Partizipation ist einmal, das ist das Freiheitsrecht. Und das andere ist überhaupt Inhalt. Und dann die Wahl der Personen, die Rolle der Senioren. Man könnte sagen wirklich, dass die Senioren in unseren Kulturen immer eine Rolle gespielt hat. Aber in moderner Demokratie, Senioren, nein. Einfach zwei Parteien, wähle, einfach stimmen. Und jetzt kommt Afrika. Wir sind nicht 50% Leute, sondern Konsensbildung. Unsere afrikanische Demokratie ist auf Konsens gemeint. Wenn 51% sagen ja und 49 sagen nein und 51 regieren über 49, die nicht wollen, das ist für uns keine Demokratie. Unser Wunsch ist, alle machen mit. Auch die 49, die nicht wollen, müssen wir so weit überzeugen, dass sie es dulden. Wir haben aufgrund der abendländischen Modelle der Demokratie Probleme. Und ich denke, es wird schwierig sein, in den Köpfen unserer Leute diese Auffassung der Demokratie etabliert zu haben. Und ich denke, es gibt auch Reformbedürfnis, der demokratische Verständnis auch in Europa. Denn die Unruhe, die wir auch hier sehen in Europa, zeigt, dass die sogenannte Demokratie als Grundform und so weiter ist vorbei. Die Leute wollen essen, trinken, gut leben, sich äußern. Wie erklärt man, dass Leute wählen eine Regierung heute und nächste Woche die gleichen Leute sind auf der Straße, machen Demonstrationen? Wie kann man eine Regierung gewählt haben, die etwas gegen das Volk tut und das Volk macht Demonstration den nächsten Tag? Es gibt einen Fehler und hier kommt das christliche Bewusstsein. Und die christliche Soziallehre spricht von Demokratie, die Inhalt Gerechtigkeit, Weisheit, also was man Prudentia nennt. Und dann diese Partizipation, von der ich gesprochen habe, und die Freiheits, dass die Leute... Auch die Nein sagen, und Immanuel Kant ist sehr, sehr bekannt, auch die Minderheit haben Schutz und Recht. Auch wenn man in Minderheitsposition ist und sagt, Moment mal, ich widerspreche, der ist noch nicht ein Feind. Wir haben eine Situation, wo Minderheit vergessen, verlieren, aus. Eine afrikanische Regierung wird immer noch alle Meinungen mit hereinbringen. Und das ist eine Möglichkeit, die wir haben in Nigeria, in afrikanischen Ländern, die abendländischen Modelle der Demokratie in Frage zu stellen und sagen, hör mal, afrikanische Identität, Inkulturation, Wahrheit ist überall Wahrheit. Es kann nicht Wahrheit hier sein und anderswo nicht mehr Wahrheit sein. Wie können wir aufgrund unserer Situation Beiträge machen, dass wir eine Form beginnen, Wirtschaft, man sieht es, alles, was auf Lüge basiert ist, hat kurze Beine, ist nicht nachhaltig. Das sieht man in der Finanzwelt, Kommunismus, Kapitalismus und egal wie man das nennt, alle diese Ideologien, die bringen uns nicht so weit. Und hier ist nicht nur die Soziallehre, sondern auch nur die soziale Tat. Denn Papst Johannes 23. hat uns gesagt, dass die katholische Soziallehre nimmt Form gerade in die Ausübung, in der Tat. Und der jetzige Papst, Caritas in Veritate, mit dem Enzyklika, da sieht man schon die Grundlagen, wo die Wahrheit eigentlich dasteht. Und dieser Relativismus und die Machenschaften, die helfen der Menschheit nicht. Ob in Griechenland, wo sie pleite sind und wo Deutschland unterstützen muss. Aber Deutschland muss unterstützen, weil die Gelder, die ausgeliehen sind, von deutschen Banken sind.
Aber nochmal zurück zu Nigeria. Sie haben jetzt ein wunderbares Gesellschaftsmodell beschrieben, ja, das auf Freiheit basiert und auf sozialer Gerechtigkeit basiert, ja, ja, ein demokratisches System. Ja, Freiheit, aber ja, dieses System muss doch durchgesetzt werden in Nigeria gegen eine politische Elite, die äußerst mächtig ist, über unglaublich viel Geld verfügt aufgrund des Erdöls.
Before that, please. Before that, okay. Because you are going,
ja,
out of,
yeah, okay.
I want to add.
Ich möchte noch was sagen und ich denke, es ist auch möglich für mich, nicht einverstanden zu sein mit dem, was der Professor sagt.
Also
ich stimme überhaupt nicht zu oder vielleicht habe ich es falsch verstanden, dass das Problem mit unserer nigerianischen Demokratie ist, dass wir ein Modell der Demokratie angenommen haben oder aufgezwungen bekamen, was nicht afrikanisch ist. Damit bin ich nicht einverstanden.
What we saw was not Western democracy.
Wir haben nicht wirklich eine westliche Demokratie gesehen. Wir haben Menschen gesehen, die eine Art Diktatur uns aufgezwungen haben, die sie als demokratisch bezeichnet haben und dann uns noch dazu beleidigt haben, indem sie sagten, dies sei eine afrikanische Demokratie.
Our own African democracy. And so I think I'm one of those who believe that.
Ich denke, Demokratie ist etwas, was wir noch erarbeiten müssen. Demokratie ist etwas, was beinhaltet die Inhalte der Freiheit der Menschen, der Schutz der Minderheiten. Und ich denke, wir müssen arbeiten an dieser Demokratie, die besser ist als diese Demokratie, die wir jetzt haben.
Aber Herr Prelat Ike, wie geht es gegen die politische Machtelite, die so ungeheuer mächtig ist aufgrund des Erdöls? Nigeria ist ja einer der großen Erdölproduzenten der Erde, der größte Erdölproduzent in Afrika.
Wir haben dort Schwierigkeiten. Es stimmt, dass wir in der politischen Elite in unseren Ländern Menschen haben, die sehr korrupt sind, die Zugang haben zu den Ressourcen des Landes, was alle Menschen gehören. Die haben einfach nicht gestohlen, aber die haben mit Kugelschreiber aus 20.000, 20 Millionen. Die haben einfach nur 3-0 geschrieben und dann sind sie reich dadurch. Also das existiert und es ist eine Herausforderung. Sogar, dass die Bischöfe Nigerias seit 12 Jahren ein Gebet verfasst haben. Gebet gegen Korruption und Bribery in Nigeria. Und das wird in jeder Kirche, zu jeder Messe gebetet im ganzen Land. Weil die Bischöfe gesehen haben, das kann man nicht mehr durch Gesetze korrigieren. So, die haben ein Gebet, nur am Tisch Gottes liege dann die Antikorruption-Kampagne, so wenn man das so versteht, obwohl das auch starke Wirkung gehabt. Das hat in dem Gewissen der Menschen gezeigt, Korruption ist nicht eine richtige Art. Und die Formulierung des Gebetes, wenn jemand das einmal liest, dann muss ja sagen, mea culpa. Die Eliten sind reich, einige. Die Eliten haben Zugang zu Ressourcen, das ist zweitens. Aber die Eliten sind nicht unabhängig. Die Eliten verkaufen Öl in Zusammenarbeit mit Multikonzernen. Die Eliten liefern und holen ihr Geld in Zusammenarbeit mit anderen, die nicht in dem nigerianischen Staatsgebiet wohnen. Die Eliten tun ihre Gelder nicht in nigerianischen Banken, sondern in Banken anderswo, manchmal in der Schweiz, manchmal in Deutschland, manchmal in den USA oder in der Karibik. Und die Eliten haben dadurch eine Koalition von korrupten Leuten und nicht mehr, das heißt, eine interdependente Elitenclub, was nicht mehr eine Nation begrenzt ist, sondern internationale Club der Eliten korrupten Menschen. Dass wenn jemand Präsident in Nigeria ist, dann ist er geholfen von einem Franzosen, einem Deutscher, einem Engländer, einem dies und jenes. Und die gehören alle zu einem Ballast, zu einem Club. Und das zu brechen, darum geht's. Denn es ist jetzt vom National zu einer, so wie Banditerei oder Drogenhandel oder sonstige kriminelle Taten, was wir sehen, oder dieser neue Terrorismus. Das ist so wie internationale Vernetzungen von menschengleicher Orientierung und Sichtweise gegen ihr eigenes Volk oder gegen andere Völker. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, der Kampf gegen die Korruption, sei es nigerianische Eliten und so weiter, es ist nicht für Nigerianer gelassen. Es muss eine weltweite Kampagne sein. Der Kampf gegen die Korruption in Amerika oder gegen die Korruption, weil wenn Enron als Wirtschaft fällt oder eine Bank zusammen auseinandergeht, die Gelder von allen Leuten sind drinnen. Es ist nicht nur die Gelder von Amerikanern oder die Gelder von Deutschen, sondern überall. Und man sieht auch, dass diese Fälle über Jahre, da war eine Doktrin der Vereinten Nationen, keine Einmischung in innere Angelegenheiten. Aber diese keine Einmischung hat uns alle zu dem gebracht, wo wir sind. Nigeria braucht die Hilfe von der internationalen Gemeinschaft auf alle Ebenen. Die nigerianische demokratische Staatsform, die nigerianische Politiker, die nigerianische Parlamentarier, die nigerianische und so weiter, die brauchen Ergänzungsbedürftigkeit von Deutschland, auch die Kirche, weil gerade hier setzt die Kirche sehr stark auf Animation, Awareness, Education, Training Programs, Conscientization, Mobilization, Participatory Models of Development. Also alle diese Sachen, was Menschen, die ansonsten schlecht wären, zur Umkehr bringt. Und die Kirche in Nigeria hat diese Möglichkeit, hat diese Fähigkeit, weil die Führungskräfte der Kirche, also ich denke an meine Mitbrüder hier, die sind wirklich in der Lage, auch zu sprechen. Man sagt, Roma locuta causa finita. In Nigeria, Bischofe locuta causa non finita. Aber die haben ein Gespräch begonnen, wo andere mitreden können. Und hier denke ich, dass die Solidarität mit Deutschland, auch mit Kirche in Not, besonders mit Kirche in Not, der uns zeigt, wie wir ergänzungsbedürftig sind. Wir sind Länder in Not, Menschen in Not, nicht nur in Afrika, auch hier. Und man braucht eine Solidarität auf diese Ebenen, um das zu bekämpfen. Alleine den Nigerianern gelassen oder einfach Modelle hereinbringen, das hilft uns nicht. Und das ist die Situation der Menschheit überhaupt. Gegenseitig uns ergänzen, gegenseitig uns respektieren und gegenseitig die Probleme auf den Tisch bringen, damit wir sie gegenseitig eine Menschheitslösung, Menschheitsfamilie. Das ist der Moment.
Das war Weltkirche aktuell. Bei einem Begegnungswochenende von Kirche in Not im niederrheinischen Dingden sprachen wir mit Erzbischof John Onayekan und Prälat Professor Obiora Ike aus Nigeria. Die Übersetzung, das darf ich noch nachtragen, besorgte Felicitas Gräfin Piccolomini. Vom 12. bis zum 16. August weilt Obiora Ike zu Begegnungstagen bei Kirche in Not in der Schweiz. Das genaue Programm erfragen Sie bitte beim Schweizer Büro des Hilfswerks. Damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen Hörern einen gesegneten Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Nigwöhner.